Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura.
Und ich bin Franzi. Wir beide studieren Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen neigt man als Tiermedizinstudent oder Studentin dazu, die Leptospirose mit der Leishmaniose zu verwechseln. Und tatsächlich habe ich live erlebt, passiert das leider auch teilweise mal praktizierenden Tierärzten oder Tierärztinnen, also mit Sicherheit nicht in der Diagnosestellung, aber einfach mal so, wenn man darüber spricht, weil wahrscheinlich fängt beides mit L an, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du da eine Idee hast, Franzi, warum das so ist.
Ja, fängt beides mit L an, ist beides eine Infektionskrankheit und da hat man mal schnell statt Leptospirose Leishmaniose gesagt und umgekehrt, also ja. Kenne ich von mir auch, dann, man meint das und dann kommt das andere Wort raus.
Das genau, manchmal fällt mir auch das eine Wort einfach nicht ein, dann denke ich mir so, ja, ich stehe auf dem Schlauch und dann irgendwie, ja, keine Ahnung warum. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass die Leishmaniose ist eine Reisekrankheit und da haben wir ja auch eine Folge zugemacht, in Folge 18. Und die Leptospirose ist aber leider keine reine Reisekrankheit, also kann man sich im Ausland natürlich auch holen, aber leider auch bei uns. Die Leishmaniose wird ja über Parasiten quasi übertragen, beziehungsweise es sind Parasiten, die über die Sandmücken übertragen werden. Und die Leptospirose, das sind Bakterien, die gehören zu den Spirochäten. Das sind lange, dünne, so spiralförmige oder schraubenförmige Bakterien mit einem gebogenen Ende. Da sagt man auch mal so kleiderbügelförmig dazu. Und dann habe ich jetzt die ultimative Eselsbrücke für euch, damit ihr das auch hoffentlich nie wieder vergesst. Wir denken einfach mal an Spirelli-Nudeln. Spiralisiert, gedreht, Spirochäten, Leptospirose. Damit kann man sich dann vielleicht mal merken, dass das so kleine gedrehte Bakterien sind, was die Leptospirose ist.
Lach mich nie wieder aus für Eselsbrücken von mir, ja? Kurz anmerken. Okay. Was ist die Leptospirose denn? Das ist eine Infektionskrankheit, die im Tierreich bei mehreren Tierarten vorkommt, also bei Nagern, Wiederkäuern, Schweinen, betrifft aber auch die Hunde. Katzen zeigen starke Resistenzen und Pelztiere sind auch betroffen. Sie sind generell, was die Diagnose angeht, schlecht anfärbbar. Man kann sie im Dunkelfeldmikroskop aber sehen. Und dazu sagen wir dann gleich in der Diagnostik noch was weiter zu. Die Spezies ist Leptospira interrogans sensulato und davon gibt es sehr viele. Über 250 Serovare, darunter sehr viele A-Pathogene und das wird nochmal unterteilt in Serogruppen. Die, die ihr wissen müsst, das sind die in Deutschland, die auch hier relevant sind, nämlich Canicula, Icterohemorrhagiae, Gripotyphosa und Australis. Die Namen stehen dann sowohl für die Serogruppe als auch für das Serovar, aber da gehören immer noch ein paar andere zu, also nicht gleichzusetzen, sage ich mal, sondern da sind immer noch andere dabei. Dann gibt es einmal den Hauptwirt und den Nebenwirt. Der Hauptwirt ist sehr gut angepasst und hat meistens eine subklinische Infektion, also eine Infektion, die so klinisch gar nicht auffällt. Und dann gibt es noch den Nebenwirt und der hat meistens dann starke Symptome. Eine Infektion mit Leptospira canicula wird auch Stuttgarter Hundeseuche genannt. Das steht auch in diversen Quellen und Büchern. Und auch Hundetyphus. Und das liegt daran, dass damals bei einer Hundeausstellung in Stuttgart 1898 das ausgebrochen ist. Und deswegen heißt es Stuttgarter Hundeseuche. Typhus ist übrigens eine von Salmonellen übertragene Erkrankung. Hat also nichts mit Leptospiren zu tun.
Ja, dann kommen wir mal zur Ätiologie und zur Pathogenese. Franzi hat ja gerade gesagt, wer davon betroffen ist und gerade die Nager, also Mäuse, sind diejenigen, die uns im Naturherd, wie man so schön sagt, auch Probleme machen, also draußen in der Umwelt. Die werden nämlich ausgeschieden von infizierten Tieren, beispielsweise eben Mäusen, und also werden über den Urin ausgeschieden und dann gelangen sie eben in die Pfützen und in diesem kontaminierten Wasser sind sie dann aber nicht vermehrungsfähig. Also die sind da zwar drin, aber die können da sehr lange persistieren, sich aber nicht vermehren. Also die können teilweise bis zu Wochen bzw. Monaten da drin überleben. Also die mögen es einfach ja, feucht, warm. Und genau, dann, wie können sich die Tiere infizieren? Einmal über direkten Kontakt mit verletzter Haut, also wenn die Hautwunden haben, also beispielsweise schon ein kleiner Cut in der Pfote oder sowas, wenn die durch so eine Pfütze latschen, aber auch über die Schleimhäute, das heißt, wenn die aus den Pfützen trinken oder ja, wie auch immer. Ich meine, wir haben Schleimhäute am Auge, wenn die das ins Auge bekommen und auch beim Deckakt kann das übertragen werden. Also wenn jetzt ein Tier eine Leptospirose hat, weil, kommen wir später dazu, ist auch tatsächlich so, dass die auch ja, persistierende, lange, chronische Infektionen haben können. Das heißt, man kann es unter Umständen vielleicht gar nicht unbedingt mal mitbekommen, dass das Tier noch an einer Leptospirose erkrankt ist. Und dann können natürlich im Deckakt auch Leptospiren übertragen werden. Allgemein ist es eine allgemeine Infektion mit einer Bakteriämie bis zum 8. Krankheitstag. Und dann haben wir quasi ja, Toxine ausgehend von den Leptospiren, die die Erythrozyten schädigen. Es kommt dann teilweise zu einer Anämie, ein Iktus, auch einer Hämoglobinurie. Und diese Endotoxine schädigen auch die Blutgefäße und dann im Laufe des Ganzen auch andere Organe. Am häufigsten betroffen ist die Niere, da ziehen sich die Leptospiren auch zurück. Die Leber, die Milz, die Lunge, Lymphknoten, es ist wirklich, also es kann wirklich überall, also die Erkrankung kann sich überall auswirken, es ist eine Multisystemerkrankung. Wenige Tage nach der Infektion hat, also zeigt der Körper eine humorale Immunantwort und wir haben im besten Fall, naja, was heißt im besten Fall, aber für den Körper zumindest mal in einem besseren Fall eine Erregerelimination aus dem Blut, aber dann eben einen Rückzug in die Niere, in die Tubuli contorti und dort vermehren sich die Leptospiren, führen da zu einer interstitiellen Nephritis und zu einer glomerulären Schädigung und gegebenenfalls auch einer Nierenschwellung. Das kann dann im Laufe des Ganzen auch zu einer Anurie oder einer Oliguri führen. Also die können einfach durch die Nierenerkrankung, quasi durch die Niereninsuffizienz, die sich dadurch ausbildet, weniger Urin absetzen. Dann in der Leber kann es zu einer cholestatischen Hämatitis. Ich habe halt ein bisschen Wortfindungsstörung, es tut mir leid. Hepatitis natürlich führen und als chronische Folge ist am Ende des Ganzen von der ganzen Leberkiste eine Leberfibrose, was ja wirklich dann am Ende ja die Leber nicht mehr zu gebrauchen ist, mehr oder weniger. Es kann zu Lungenblutungen kommen, das ist vermutlich sekundär immunbedingt, also wenn man wirklich in die Lunge reinschaut, ist es jetzt nicht so, dass man da wirklich eine hohe Anzahl an Leptospiren findet, aber wahrscheinlich eben sekundär durch Immunkomplexe und so weiter, dass es dann die Lunge mit in Mitleidenschaft zieht. Eine Pankreatitis, eine Myositis und eine Myokarditis sind ebenfalls Dinge, die vorkommen. Und das ist jetzt aber bei Schweinen und Rindern wichtiger, Aborte zum Beispiel. Und auch bei Schweinen, vor allem so lebensschwache Ferkel, ist jetzt nicht unser Thema, aber so als kleiner Hinweis, die Tiere können auf jeden Fall auch daran erkranken. Und beim Schwein ist es auch meldepflichtig. Nee, nicht beim Schwein. Ach, das kommt am Ende nochmal.
Gut.
Ja, genau.
Wie zeigt sich denn der klinische Patient? Also bei Lepto ist es halt so, dass immer wenn eine fieberhafte, schwere Allgemeinerkrankung im Raum steht, dann sollte man Lepto durchaus mit einbeziehen. Vor allen Dingen, wenn ungeklärte Nieren- oder Leberbeteiligungen mit dabei sind oder Lungenveränderungen. Das Ganze dann zusammen mit einer guten Impfanamnese und eben die Kriterien der Umgebung. Also schlägt mein Hund aus jeder Pfütze? Ist das ein Hund, der eine Wasserratte ist und immer ins Wasser rennt und so weiter? Das sollte auf jeden Fall in der Anamnese mitgeklärt werden. Denn auch die meisten klinischen Fälle treten vor allen Dingen im Frühjahr bis Herbst auf, also in den Monaten, wo es warm ist. Infektionen bzw. Erkrankungen können wirklich in jedem Alter und bei jeder Rasse auftreten. Also da gibt es keine Prädisposition auf irgendeine Rasse oder dass die Jüngeren oder Älteren mehr erkranken. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach dann entweder, wenn es dann so ist, eine haltungsbedingte Prädisposition, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Hunde, die viel Kontakt zu Wasser haben oder Hütehunde zum Beispiel. Wie Laura eben schon gesagt hat, ist es oft ein subklinischer Verlauf. Es gibt aber auch perakute oder subakute Verläufe. Und bei perakut, damit starten wir jetzt einfach mal, können Symptome auftreten wie Anorexie, Lethargie, ein generalisierter Muskelschmerz, Tachypnoe, Erbrechen, Fieber, blasse Schleimhäute, eine Tachykardie, eine Thrombozytopenie, eine disseminierte intravasale Gerinnung, also eine DIC. Da im
DIC. Da wurde ich im Praktikum, wurde mir fast die Rübe abgehauen, als ich DIC gesagt habe.
DIC, Entschuldigung. So wie letzte Woche, naja, egal. Genau, dazu gehört dann Petechien, Ekchymosen, Melena, eine Epistaxis, also Epistaxis ist Nasenbluten. Und bei einem perakuten Fall ist es halt auch so, dass das super schnell gehen kann und auch ganz schnell zum Tod führt, ohne dass dann renale oder hepatische Symptome auftreten überhaupt. Dann gibt es subakute Fälle, die zeigen dann Fieber, Lethargie, Symptome für ein hämorrhagisches Syndrom. Dann Symptome auch noch, jetzt kommen wir nämlich dazu, die auf Nieren- oder Lebererkrankungen hinweisen. Da sich jetzt da schon vieles überschnitten hat, habe ich trotzdem noch mal eine kleine Übersicht gemacht, also welche Symptome auftreten können. Wie gesagt, es muss kein Symptom mit dem anderen Symptom zusammen auftreten. Das ist alles wieder so ein bisschen wischiwaschi. Es gibt nichts Pathognomonisches. Also eine Apathie kann auftreten, eine Anorexie, Durchfall und Erbrechen, Fieber, vor allen Dingen zu Beginn, Tachypnoe, Dyspnoe, Husten, ein schmerzhaftes Abdomen, PUPD, Tachykardie, eine Oliguri durch eben die Nephritis, eine Hepatomegalie, also dass die Leber vergrößert ist, auch die Nieren können vergrößert sein, das nennt man dann Renomegalie, das Ganze dann mit oder ohne Schmerzen und dann eben, habe ich ja auch schon so im Nebensatz genannt, das hämorrhagische Syndrom, dazu gehört dann Melena, Epistaxis, Petechien und Ekchymosen. Wie gesagt, die Symptome können variieren und vor allen Dingen auch je nachdem, welches Serovar, mit welchem Serovar die Tiere infiziert sind. Bei Tieren, die eine perakute oder eine subakute Infektion durchgemacht haben, können auch Langzeitschäden noch die Folge sein, nämlich zum Beispiel eine chronische interstitielle Nephritis oder eine chronische aktive Hepatitis. Und vor allen Dingen bei der Hepatitis ist es so, dass wir dann auch später eine hepatische Enzephalopathie, dass das auftreten kann.
Ja, was sehen wir denn jetzt im Labor? Also einmal gucken wir uns die Hämatologie an. Da hat die Franzi ja auch schon gesagt, die Thrombozytopenie, die neigen dann natürlich zu Blutungen. Und am Ende ja, ist ja die Komplikation, die DIC. Da haben wir natürlich auch noch ein bisschen die plasmatische Gerinnung mit im Boot, die dann am Ende die APTT bzw. die PTT verlängert sein kann. Gehört jetzt nicht zu Hämmer, aber so als gemeinsamer Nenner bei den Blutungen. Eine Anämie und im Akutfall können wir sogar auch eine Leukopenie haben, subakut, eine Leukozytose, gegebenenfalls mit einer Linksverschiebung. Und das sonstige Labor, klar, welche Organe sind betroffen? Die Niere, also die zeigen eine Azotämie. Also die meisten, die betroffen sind, haben dann eben einen Harnstoff-Krea-Anstieg. Die Leberenzyme können erhöht sein, zusammen mit dem Bilirubin. Das heißt, die können auch einen Ikterus zeigen. Die werden einfach gelb. Zeichen von Nierenversagen oder eben gastrointestinale Verluste, wenn die Durchfall haben, ist in den Elektrolyten auch manchmal sichtbar, dass sowohl eine Hypo- als auch eine Hyperkaliämie, eine Hyponatremie oder auch eine Hyperphosphatämie. Zusätzlich kann noch das CPLI erhöht sein und in gar nicht so wenigen Fällen ist sogar auch noch das Troponin 1 erhöht, falls man das denn dann messen würde. Den Urin sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen und zwar sind da auf jeden Fall deutliche Zeichen von einer Niereninsuffizienz. Also wir haben eine Isostenurie, eine Glucosurie, eine Bilirubinurie und eine Proteinurie und wenn man das UPC misst, dann kann man das eben auch sehen, dass das erhöht ist. Wir haben ein aktives Sediment, nennt sich das Ganze, also granulierte Zylinder, Leukozyten, Erythrozyten, wenn man sich das Urinsediment anschaut. Und was ganz wichtig ist zum Urin noch zu sagen, dass wir persistente Ausscheider haben über den Urin Monate bis Jahre. Also die kann man natürlich im normalen Mikroskop nicht sehen, aber das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal dazu sagen. Zusätzlich kann man natürlich weitere Bildgebung machen, also gerade wenn man vermutet, dass die Lunge beteiligt ist, auf jeden Fall ein Thoraxröntgen. Da zeigt sich ein interstitielles retikolonduläres Lungenmuster, also teilweise auch fleckige alveoläre Verdichtung. Ich habe jetzt live noch kein Bild gesehen, weil so viel Praxis haben wir natürlich noch nicht, aber das, die Bilder in dem Buch sahen sehr, sehr unschön aus. Im Sono kann man natürlich sämtliche veränderte Organe sehen, also eine große Niere, eine höhere Echogenität der Nierenrinde, teilweise auch perirenale Flüssigkeitsansammlungen, eine Hepatomegalie, eine Spleenomegalie, je nachdem, welche Organe eben einfach betroffen sind.
Wie diagnostizieren wir denn jetzt das Ganze? Also, wir haben zwei Möglichkeiten, grob gesagt, nämlich einmal den indirekten Nachweis und den direkten Nachweis. Starten wir mit dem indirekten Nachweis und das ist der Nachweis von Antikörpern. Da haben wir eine Referenzmethode, das ist das MAT, das ist der Mikroagglutinationstest. Der ist einerseits serovar-spezifisch. Allerdings ist es so, dass auch positive Titer entstehen können durch eine Impfung, und zwar bis 15 Wochen nach der Impfung. Oder wenn das Tier schon eine frühere subklinische Infektion hatte, dann kann das Ganze positiv ausfallen, einen positiven Titer haben. Und aus dem Grund unter anderem macht man zwei Bestimmungen. Auch bei niedrigen Titern oder bei kein Titer, aber der klinische Verdacht vorliegt, dass möglicherweise eine Leptospirose eine Rolle spielt. Ich habe heute auch übrigens Redeprobleme, nicht nur Laura, ich auch. Okay, also wir machen zwei Bestimmungen, einmal, sage ich mal, an Tag 0 und dann circa 14 Tage später. Und wir weisen das damit nach, wenn der Titer um das Vierfache angestiegen ist, dann gilt das Ganze als Nachweis für eine Infektion. Die nächsten indirekten Methoden, die uns zur Verfügung stehen, ist einmal ein ELISA und ein IFAT. Die sind im Gegensatz zur MAT aber nicht serovar-spezifisch, können aber zwischen IgM und IgG-Antikörpern unterscheiden. Was bringt uns das denn, dass wir IgM und IgG unterscheiden können? Beim IgM ist es so, dass der innerhalb von einer Woche nach der Infektion ansteigt, wo zum Beispiel der MAT noch negativ sein kann. Und beim IgG, der steigt nach 2 bis 3 Wochen nach der Infektion an und bleibt dann länger bestehen als der IgM. Also wir können quasi so ein bisschen Rückschluss darauf ziehen, wann die Infektion stattgefunden hat, beziehungsweise haben sogar eine Möglichkeit, wenn der MAT noch negativ ist, dass wir so schon sagen können, alles klar, hier liegt eine Infektion vor möglicherweise. Der direkte Nachweis ist der Nachweis von den Leptospiren selbst. Früher hat man es so gemacht, das haben wir auch, glaube ich, am Anfang schon ganz kurz angesprochen, dass man die mittels Dunkelfeldmikroskopie nachweist. Also man hat ein Bioptat genommen oder das Ganze dann im alkalischen Unterin untersucht. Die Dunkelfeld...
Urin.
Was habe ich gesagt?
Uterin oder so.
Okay, alkalischen Urin wollte ich natürlich sagen. Die Dunkelfeldmikroskopie wird heute aber nicht mehr empfohlen. Dann kann man noch eine PCR einleiten aus dem Urin oder EDTA-Blut. Die ist zwar sehr spezifisch, kann halt aber auch mal negativ, falsch positiv oder falsch negativ sein. Der direkte Erregernachweis im Blut in den ersten 10 Tagen nach der Infektion, den kann man, also es ist auch eine Option, weil dann zum Beispiel die Serologie auch noch negativ sein kann. Bei anderen Bakterien, weil Leptospiren sind ja auch Bakterien, ist es ja auch oft so, dass man eine kulturelle Anzucht vornimmt von den Bakterien. Das ist bei Leptospiren aber aus mehreren Gründen eine nicht so clevere Idee, weil einerseits brauchen die ein Spezialmedium, das ist jetzt das geringste Problem, aber bis die angezüchtet sind, dauert es 3 bis 6 Monate und das ist für den Patienten definitiv zu lang. Wenn man das also machen möchte, dann bitte nur in Kombination mit einer Serologie.
Also was, glaube ich, nicht so richtig rausgekommen ist, ist, dass es super wichtig ist, dass die Leptospiren, also dass man nochmal unterscheiden muss zwischen Urin und Blut, weil du hast in den ersten 7 Tagen oder 7, 8 Tagen hast du im Urin noch gar keine Leptospiren. Also wenn man einen direkten Nachweis machen möchte in den ersten paar Tagen, dann braucht man nicht Urin nehmen, wenn wirklich die Infektion wahrscheinlich erst in den ersten Tagen ist, weil da wird man auch keine finden können. Also die kann man, wenn dann, wirklich nur in Bioptaten oder eben aus dem EDTA-Blut nehmen.
Yep.
Genau. Oder auch andersrum. Also am Ende, wenn das jetzt, also wenn man vermutet, der hat vielleicht eine durchgemachte Infektion und dann braucht man auch kein Blut mehr nehmen, weil dann, wenn er das durchgemacht hat und auf dem Weg der Besserung ist, dann wird man im Blut wahrscheinlich nichts mehr finden, weil die sich in die Niere zurückgezogen haben. Deswegen sollte man dann eher den Urin nehmen als, ja, als Methode quasi, als Nachweis. Aber als Standard ist, glaube ich, sowieso eben der Matt.
Richtig.
Yep. So wie ich das verstanden habe. Genau.
Differentialdiagnostisch ist es ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil es natürlich auch super viele unspezifische Symptome hat, also so Lethargie, Anorexie, Durchfall, Unterbrechen. Also das ist jetzt nichts, was super hinweisend ist auf eine Leptospirose. Aber da geht man bei Differentialdiagnosen eh ganz nach Symptomen. Also zum Beispiel Nephropathien, Hepatopathien, bei fieberhaften Allgemeininfektionen kommen natürlich auch andere Infektionskrankheiten in Frage. Genau, also da schlägt man dann einfach das Differentialdiagnosenbuch seiner Wahl auf oder man hat das Ganze im Kopf und arbeitet sich dann anhand der Symptome entlang.
Man kann das Ganze natürlich zum Glück auch therapieren, beziehungsweise man kann auch Prophylaxe betreiben und dann kommen wir als erstes mal zur Therapie. Da steht natürlich die Therapie der Symptome auch mit im Raum und im Vordergrund. Wir wollen beispielsweise eine Infusionstherapie, da muss man sehr auf die Niere aufpassen, gerade bei Patienten mit einer Oligurie oder einer Anurie. Den kann man natürlich auch einen Harnkatheter legen, damit man eben die Urinmenge kontrollieren kann, wie viel die dann tatsächlich absetzen. Wenn man die zu hoch infundiert, kann man wirklich weitere Schädigungen im Körper verursachen, dass man eben ein Lungenödem oder sonstige Dinge verursacht, das wollen wir natürlich nicht. Und weitere Symptome werden natürlich auch therapiert, wie jetzt das Erbrechen mit Antiemetika oder ja, wenn die eben Fieber haben, dass man fiebersenkende Mittel gibt. Und die ohne Scheiß wollte ich gerade Leishmanien sagen. So viel zum Thema Spirelli-Nudeln.
Ja, Spirelli.
Die Leptospiren natürlich. Die Leptospiren wollen natürlich auch behandelt werden. Und da richtet sich die Therapie wirklich nach dem Schweregrad von der Klinik. Also es gibt eine sanftere Variante, wenn es den Patienten sehr, sehr schlecht geht, wenn die im super schlechten Allgemeinzustand sind, also wenn die auch die ganze Zeit erbrechen und wenn die Leber stark beteiligt sind, also wenn die wirklich ich sag mal, komplett in sehr gelbem Zustand zu euch kommen und es denen richtig schlecht geht, dann fangen wir eher so an, dass wir quasi die erstmal aus dem Blut, also die Bakteriämie quasi eindämmen wollen, dass wir die da eliminieren wollen. Das macht man mit Amoxicillin zum Beispiel für 2 Wochen. Und danach fängt man mit Doxycyclin an, auch nochmal für 2 Wochen. Das Doxy eliminiert quasi die Leptospiren aus der Niere. Wenn es denen ansonsten klinisch eigentlich nicht so schlecht geht und man aber wirklich weiß, okay, der hat eine Leptospirose oder ja, man hat einfach den Verdacht und die haben die Infektion schon soweit einigermaßen von selbst bekämpft, dann kann man auch direkt mit dem Doxy anfangen. Genau. Dann kommen wir zur Prophylaxe und zwar gibt es natürlich Impfstoffe. Es gibt Impfstoffe mit, ich glaube sogar mit nur einer Serogruppe und es gibt aber Impfstoffe, die man mittlerweile auch verwenden sollte mit 4, also mit den 4 Serogruppen, den Canicula, Icterohämorrhagie, Gripotyphosa und Australis. Gerade die mit 2 Serogruppen, der Canicula und Icterohämorrhagie, die wurden früher viel verwendet und man kann mittlerweile relativ wenige Leptospirose-Infektionen nachweisen mit diesen beiden Serogruppen. Und deswegen sind dann noch die anderen beiden dazugekommen. Deswegen ist es sehr zu empfehlen, wirklich den mit 4 Serogruppen zu nehmen. Und was man dazu wirklich sagen muss, leider, die Leptospirose-Impfstoffe ist wirklich ein Impfstoff, der ein bisschen mehr Nebenwirkungen hat. Vor allem, wenn jetzt die 2 anderen Gruppen auch noch mit dazu geimpft werden, gerade kleinere Hunde haben schon häufiger mal Nebenwirkungen, aber das kann man natürlich alles abwägen mit dem Tierarzt und auch sonst, wenn die sonst alle Impfstoffe gut vertragen haben, dann ist das auch in der Regel überhaupt kein Problem. Wie macht man das? Man macht eben die Grundimmunisierung, das ist 2-mal im Abstand von 4 Wochen. Auch sonst, wenn die Tiere geimpft werden und Welpen werden in der Regel im 8. und im 12. Monat geimpft. in der 8. oder 12. Woche, warum habe ich Monat geschrieben, in der 8. oder 12. Woche geimpft und das wird auch als ausreichend erachtet. Genau, was noch wichtig ist, deswegen muss man die Leptospirose auch jährlich auffrischen, dadurch, dass sich einfach die Antikörper, also das hält sich einfach nicht so lange, man weiß glaube ich auch nicht genau warum, aber es ist definitiv eine Impfung, die man leider jährlich wiederholen muss und die Immunantwort ist sehr serotyp-spezifisch, das heißt, wenn die sich infiziert haben mit einem Serotyp, heißt das noch lange nicht, dass sie immun sind gegen die anderen und deswegen muss man auch Tiere mit einer durchgestandenen Infektion trotzdem impfen. Was ist noch wichtig zur Prophylaxe? Ja, was wir halt gesagt haben, was ist so prädestinierend dafür? Pfützen, also so schmodderige, eklige Pfützen, die sind natürlich nicht so besonders als Tränke geeignet. Also man sollte die Hunde daraus nicht trinken lassen.
Auch aus sauberen und Pfützen nicht.
Auch aus sauberen Pfützen nicht. Aber generell eben Pfützen einfach besser nicht daraus trinken lassen.
Stehendes Gewässer und, ist auch schwierig.
Genau. Mäusejäger, da muss man natürlich auch aufpassen, gerade wenn Mäuse eben an Leptospirose erkrankt sind. Wenn das die Primärwerte sind, dann sind die auch wirklich nicht klinisch krank. Also die tragen die einfach in sich. Und es gibt mit Sicherheit, ich glaube nicht, dass es dazu eine Studie gibt, aber es gibt bestimmt genug Hunde, die vielleicht auch irgendwie Leptospiren noch ausscheiden, ohne dass man das Ganze merkt. Dadurch, dass sie wirklich auch Langzeitausscheider sein können.
Dann die Frage, ist es eine Zoonose? Aber auf jeden Fall ist es eine Zoonose. Allein 2020 hatten wir 155 Fälle nur in Deutschland und 2019 waren es fast 200 Fälle. Die Tendenz ist auch die letzten Jahre eher zunehmend als absteigend. Und daher unser Rat an euch, auch im Umgang mit Verdachtsfällen, immer Handschuhe tragen, sicher ist sicher. Und falls ihr die Bakteriologie-Prüfung in München vor allen Dingen noch vor euch habt, bei uns waren Fragen, wie es beim Mensch genannt wird, die Erkrankung, zum Beispiel die Walsche-Krankheit, ausgelöst durch Leptospira icterohemorrhagiae, die wurde 1915 das erste Mal so benannt. Und es gibt zwei Wege der Ansteckung, teils auch mit unterschiedlichen Serovaren, aber welche Serovare das sind, das können die Humanmediziner schön selber lernen. Und dann gibt es halt einmal direkt aus der Umwelt den Weg der Ansteckung und einmal durch das Tier. Auf dem Weg über die Umwelt ist es so, dass man das auch Schlamm-, Reisfeld- oder Feldfieberkrankheit nennt, beziehungsweise, und das war eine Frage bei uns, die Erbsenpflückerkrankheit. Das ist einfach dem Weg geschuldet, wie der Mensch sich infiziert, nämlich über die Umwelt, durch Arbeiten im Wasser zum Beispiel. Und wenn man sich durch das Tier infiziert, da sind wieder bestimmte Berufsgruppen oder Berufsfelder, die ein bisschen prädisponiert dafür sind, nämlich die TierärztInnen, TFAs, TierpflegerInnen, FischerInnen und da wird zum Beispiel auch die Schweinehüterkrankheit genannt, ausgelöst durch Leptospira pomona.
Genau. Ja, die ganzen Erkrankungen, also hier Erbsenpflückerkrankheit etc., die werden eben durch unterschiedliche Leptospiren ausgelöst, aber ja, wie gesagt, das ist ja nicht unser Thema, es betrifft die Menschen, aber die haben auf jeden Fall ganz lustige Namen, die, wie gesagt, bei uns auch gefragt wurden. Oder so als Zusatzfrage.
Genau, und wenn ihr irgendwie auf Station arbeitet oder im Praktikum seid und da ist ein erkranktes Tier, an Leptospirose erkranktes Tier und ihr entwickelt auch entsprechende Symptomatik vielleicht eventuell, ihr habt euch angesteckt, dann könnt ihr das bei eurem Arzt auch mal so mitteilen, so dass das dem so ist, ja, würde ich sagen. Das ist wichtig. Dinge. Ja.
Besonders schön ist das immer, wenn man irgendwo ist und dann ist ein Hund so auf der Station und ein paar Tage später steht da, ja, nur mit Handschuhen anfassen, so, ja gut, und die ersten paar Tage habe ich den schon ohne angefasst.
Ja, und auch den Urin, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber wenn die
Tiere... Nein, das kommt jetzt gleich.
Okay, Entschuldigung. Okay, ich halte die Klappe.
ja, und zwar ist ja das Ganze eine Infektionskrankheit und wir haben ja so generell, wollten wir uns eigentlich an so ein Schema halten und bei anderen Infektionskrankheiten, die sind ja teilweise, wie beispielsweise auch die Tollwut, die ist ja anzeigepflichtig. Und die diese Erkrankung hier, die ist nicht anzeigepflichtig, aber die ist meldepflichtig, zumindest mal beim Mensch. Seit 2001 gibt es dann Daten beim RKI und eine Meldepflicht gibt es eben beim Tier, nur beim Schaf und beim Schwein. Und bei Hund und Katze gibt es leider nicht und bei dem Rest der Tiere, die daran erkranken können, was ein bisschen schade ist, gerade beim Hund, weil man deswegen halt überhaupt gar keine Daten, also keine verlässlichen Daten in Deutschland hat, wie viele Tiere denn tatsächlich an Leptospirose erkrankt sind. Ja, generell, was ist noch ein Risiko, eben das zu bekommen, die Leptospirose? Man muss sich einfach den Infektionsweg vor Augen halten, kontaminiertes Wasser, also überall Risiko, wo wir Wasser haben und wo warme Temperaturen sind. Also wirklich, ja, ich würde mal sagen, hier auf der asphaltierten Straße in München eher weniger, aber auch die asphaltierte Straße hat irgendwo daneben irgendein Grünfleck, wo eine Pfütze ist, wo auch Ratten und Mäuse reinpinkeln. Das heißt, man ist nirgendwo eigentlich mehr oder weniger sicher vor der Erkrankung. Genau, und dann haben wir noch eine kleine also es ist quasi eine Erinnerung aus der Vorlesung. Ich habe das jetzt nirgendwo konkret gelesen, nochmal in einem Buch, aber das haben wir definitiv in der Vorlesung durchgesprochen, dass die Leptospiren eben in konzentrierten Urin nicht so lange überleben können, weil, und das habe ich dann wiederum schon irgendwo gelesen in einem Buch, dass sie lieber einen leicht basischen pH mögen. Das heißt, wenn man jetzt einen Risikopatienten hat in der Klinik oder vielleicht bei einem, wo man schon weiß, dass der an Leptospirose erkrankt ist, dass man den Urin lieber wegwischt. Also man sollte den nicht mit Wasser wegspülen, weil dadurch verdünnt man das Ganze noch. Sondern lieber trocken wegwischen und dann nachdesinfizieren. So hat man quasi das Risiko minimiert, dass da in der Umwelt auch noch irgendwo Leptospiren sind, an denen man sich anstecken könnte. Und natürlich ganz wichtig dabei, Handschuhe tragen. Das ist so das A und O.
Yes.
Genau.
Subi.
Gut. Auch trotz Wortfindungsstörung hoffe ich, dass wir euch das gut rüberbringen konnten. Vielleicht denkt ihr bei heute Abend beim, oder wann auch immer ihr die Folge hört, beim Nudeln essen, beim Spirelli essen.
Wow. Also wenn das das Einzige, kurz, was hängen geblieben ist, ja.
Immerhin. Das wollte ich damit natürlich nicht sagen, aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht irgendwann mal aufhört, die beiden Sachen im Kopf ständig durcheinander zu werfen. Wie man gesehen hat, bei mir hat es nicht so gut geklappt. Ja. Gut. Okay.
Dann bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao, ciao.